Domradio. Das Thema.
Sie ist das Buch der Bücher und gilt als meistverkaufte Schrift der Erde, die Bibel. Für den deutschen Sprachgebrauch ist die Einheitsübersetzung weit verbreitet. Nach gut 35 Jahren ist sie nun überarbeitet worden. Am kommenden Dienstag geht die sogenannte revidierte Einheitsübersetzung in den Handel. In dieser Sendung gehen wir dann der Frage nach, was hat sich geändert und warum war eine Überarbeitung überhaupt nötig? Und warum wurde im Neuen Testament aus Junias jetzt eine weibliche Junia? Das alles innerhalb der nächsten 2 Stunden. Ich bin Matthias Peter, herzlich willkommen. Domradio, das Thema. Die Bibel ist für Christen wichtig, doch nicht in Stein gemeißeltes Wort Gottes, das absolut für sich steht und nicht hinterfragt oder interpretiert werden darf. Deswegen gibt es seit Jahrhunderten die historisch-kritische Methode und zahlreiche Übersetzungen. Die Bibel ist überwiegend auf Hebräisch und Griechisch geschrieben worden. Die deutsche Einheitsübersetzung ist über 35 Jahre alt und wurde deswegen jetzt überarbeitet. Warum das nötig war und was sich alles ändert, das sagt uns Sabine Just in einem ersten Überblick. Sie hat mit Katrin Brockmüller vom Deutschen Bibelwerk gesprochen.
Er schlägt die Rolle auf in der Synagoge und liest vor, dass den Armen das Evangelium verkündet wird, die Gefangenen freigelassen werden. Und dann heißt es nicht mehr, dass die Leute staunen darüber, wie begnadet er reden kann, sondern sie staunen über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kommen. Und damit staunen sie über den Inhalt des Zuspruchs und nicht mehr darüber, dass einer halt irgendwie schön reden kann.
So klingt diese biblische Szene mit Jesus auf einmal ganz anders, sagt Katrin Brockmüller. Sie ist die Direktorin des Bibelwerks und hat schon ausführlich in der neuen Bibel geblättert. Eine Stelle im Buch Exodus gefällt ihr besonders gut.
Da hieß es bisher, und Gott sprach im Donner. Und das ist nicht ganz korrekt übertragen. Und das ist jetzt übersetzt mit verstehbarer Stimme, spricht Gott. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Man muss nicht mehr denken, dass Gott im Donner spricht und kein Mensch kann es verstehen.
Über 10 Jahre haben die Arbeiten an der neuen Einheitsübersetzung gedauert. Der Erfurter Altbischof Joachim Wanke hat das Bibelprojekt geleitet.
Unsere Sprache verändert sich. Übersetzungen sind immer auch Interpretationen. Und man kommt mit Übersetzungen nie an ein Ende, weil man, wenn man sozusagen den Urtext überträgt in die Gegenwart, es immer neu der Überlegung bedarf, was will der Text sagen und wie kann es so ausgedrückt werden, dass es in der Gegenwart verständlich ist.
Die bisherige Übersetzung war aus den 1960er Jahren. Seitdem hat sich sprachlich und in der Bibelauslegung einiges verändert.
Es ist näher am Urtext. Also zum Beispiel Füllworte, Signalworte aus dem Hebräischen, dem Griechischen, das berühmte biblische und siehe. Nicht? Das klingt altmodisch, aber ist ein wichtiges Signalwort auch, um sozusagen den Leser mitzunehmen und die Übergänge zu gestalten.
Irgendwie also biblischer, die neue Bibel. Zu kaufen gibt's sie übrigens ab dem Nikolaustag. Aufwendigere Ausgaben dann ab Anfang 2017.
Ein Bibeltext ist immer eine emotionale Sache. Vielleicht sind Sie irritiert, dann müssen Sie schauen, wie Sie mit Ihrer Irritation umgehen oder ob Sie sich einfach darauf einlassen, was Neues auch zu entdecken und das Buch Ihnen hilft, die Stimme Gottes zu hören.
Ein Beitrag war das von Sabine Just. Sie hat uns die revidierte Einheitsübersetzung der Bibel grob vorgestellt. Und diese Standardausgabe, die gibt es schon für unter 10 Euro. Der Verkauf startet am Dienstag am Nikolaustag. Übrigens, fast zeitgleich ist die neue Lutherbibel der evangelischen Kirche erschienen. Und wo da die Unterschiede liegen zur Einheitsübersetzung, darum geht es gleich. Das war knapp gewesen. Lange Zeit war gar nicht klar, ob die revidierte Einheitsübersetzung der Bibel wirklich noch vor Weihnachten erscheinen kann. Dann war klar, am Nikolaustag, jetzt am Dienstag, wird zumindest die Standardausgabe für 9,90 Euro erscheinen und mittlerweile gilt es als gesichert, da sogar noch eine andere gebundene Ausgabe für 12 Euro ab dem 6. Dezember käuflich zu erwerben ist. Das ist dann eine Sonderausgabe auf hochwertigem Papier. Ja, und die anderen Ausgaben, zum Beispiel in Leder und auch etwas teurer in der Aufmachung, die werden dann tatsächlich wohl erst ab Februar lieferbar sein. Und die anderen liturgischen Bücher für die Messe oder für die Vespern oder sonstige Gottesdienste, auch da wird es noch eine Weile dauern, bis die revidierte Einheitsübersetzung wirklich in den Gemeinden angekommen ist. Schon erschienen ist die Lutherbibel, also die Übersetzung der Bibel nach Martin Luther, und die ist sogar innerhalb von wenigen Wochen so gut wie ausverkauft. Jetzt wird ganz fleißig nachgedruckt, damit eben auch die Menschen, die das wollen, vor Weihnachten sich noch eine neue Lutherbibel kaufen. können. Und wo da die Unterschiede sind zwischen Lutherbibel und der Einheitsübersetzung, darum geht es gleich. Domradio, die Sendung, das Thema. Die deutsche Einheitsübersetzung der Bibel ist die Standardausgabe für viele Christen. Daneben gibt es natürlich auch andere Übersetzungen. Besonders bekannt und wichtig ist die Bibel in der Übersetzung von Martin Luther. Die ist jetzt genauso wie die Einheitsübersetzung überarbeitet worden. Johannes Schröer hat mal nachgefragt, was das Besondere an der neuen Lutherbibel ist.
Wir haben 10 Jahre lang auf diesen Tag hingearbeitet und jetzt ist er da. Die Lutherbibel ist am Start.
Freut sich Dr. Christoph Rösel. Er ist der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft. Die Bibelübersetzung von Martin Luther, die ist 500 Jahre alt. Klar, damals, da sprach man ein ganz anderes Deutsch als heute. Und das ist genau das Problem jeder neuen Überarbeitung. Denn die Lutherbibel ist
ein Buch aus dem 16. Jahrhundert, das aber trotzdem heute verständlich sein will und aber auch diese prägende Sprache, die Teil unseres kulturellen Gedächtnisses ist, auch weiterführen und weiter transportieren.
Denn Martin Luther hat mit seinen schriftlichen Zeugnissen und besonders mit seiner Bibelübersetzung die deutsche Sprache geprägt wie kaum ein anderer. Das merkt man schon an den vielen geflügelten Worten, die wir heute wie selbstverständlich benutzen und die alle aus der Luther-Übersetzung der Bibel stammen. Zum Beispiel:
Wir tappen im Dunkeln, im Schweiße seines Angesichtes. Man läuft von Pontius zu Pilatus. Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, keine Perlen vor die Säue werfen. Alles Formulierungen, die aus der Lutherbibel stammen. In ihrer Bildhaftigkeit gehen sie oft schon auf das biblische Original zurück. Aber für die deutsche Sprache hat Luther ihnen den Klang gegeben, der uns vertraut ist und von dem her wir geprägt sind.
Martin Luther war auch ein Dichter. Er hat seine Übersetzung damals auch poetisch aufgeladen. Da gibt es zum Beispiel von ihm eingesetzte Vokalketten, deren poetische Kraft sich oft erst beim lauten Lesen entfaltet. Zum Beispiel das I in »Sie wickelten ihn in Windeln«. In der neuen Übertragung der Lutherbibel jetzt hat man auch die dichterischen Finessen Luthers berücksichtigt.
Und zwar da, wo man eben gemerkt hat, dass Überarbeitungen früherer Jahre eher ein Stück auch Modeerscheinungen vielleicht gewesen sind. Das sieht man natürlich mit Abstand immer etwas besser. Von daher ist das auch kein Vorwurf gegen die Bearbeiter früherer Jahre, aber einfach Einsichten, die man jetzt so gewonnen hat. Und da konnten manche Dinge eben auch wieder die älteren Formulierungen Luthers gewählt werden.
So hat man zum Beispiel jedes durch das schöne alte Wort jegliches zurückgesetzt in die Originalwortwahl Luthers. Oder ein anderes Beispiel?
Im Neuen Testament hatte man aus dem von Luther geprägten Otterngezücht Schlangenbrut gemacht. Und wo man sagte, nein, Otterngezücht, das war einfach der von Luther geprägte Begriff und der ist weiterhin irgendwie auch verständlich, hat auch dieses Bedrohliche auch mit drin, sodass man zu diesem Begriff jetzt auch wieder zurückgekehrt ist.
Nun gibt es also die neue, aktualisierte Übertragung der Lutherbibel. Ein Standardwerk, das nun aber nahezu zeitgleich mit der neuen Einheitsübersetzung der katholischen Kirche auf den Markt kommt. Kommen sich die beiden Bibeln da nicht in die Quere?
Die von Ihnen angesprochene Einheitsübersetzung ist ja für die Einheit der deutschsprachigen Diözesen, also der katholischen Kirche, jetzt so auch mitgedacht und ist dort eben auch die offiziell empfohlene Übersetzung. In ähnlicher Weise ist es die Lutherbibel für die evangelischen Landeskirchen. Es gibt noch ganz andere Übersetzungen, wo wir denken, die Vielfalt hat auch ihre Besonderheit, die hat auch ihre Berechtigung, weil eben jede Übersetzung immer auch an Grenzen kommt. Und von daher auch durch den Vergleich der verschiedenen Übersetzungen es auch Menschen, die kein Griechisch und Hebräisch können, möglich wird, sich dem ursprünglichen Bedeutung besser auch anzunähern.
Also eine Bibel mehr im Haus schadet eigentlich nicht. So oder so, eine Lutherbibel, eine Bibel also, die unsere Sprache und damit auch uns so sehr geprägt hat, gehört doch recht eigentlich in jeden deutschen Bücherschrank.
Noch besser ist es natürlich, wenn die Bibel, welche auch immer es sein mag, dann auch gelesen wird.
Ganz genau. Also es gibt eine neue Lutherbibel und eine überarbeitete, revidierte Einheitsübersetzung. Und da sind die Unterschiede schon ganz interessant. Zum Beispiel aus Brüder wird Brüder und Schwestern, aus Junias wird weiblich Junia. Im Neuen Testament, da hat sich bei der überarbeiteten Einheitsübersetzung also einiges getan. Grüße an Andronikus und Junia, sie ragen unter den Aposteln heraus. Das ist eben ein Zitat des Apostels Paulus aus dem Römerbrief des Neuen Testamentes der Bibel. Und auffällig ist eben, dass Junia da in einem Atemzug mit den Aposteln genannt wird. wird. Was es an wichtigen anderen Änderungen gibt und was die neue Einheitsübersetzung eben von der Lutherbibel sonst noch wie unterscheidet, darum geht es in dieser Sendung und darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten um 13:30. Domradio, die Sendung, das Thema. Wer war Jesus Christus? Für diese Frage ist für Christen die Bibel ganz wichtig, klar. Vor allem das Neue Testament. Es schildert die Geburt, sein Leben, Tod und die Auferstehung. In diesen Tagen erscheint die Bibel in der revidierten Einheitsübersetzung. Die bisherige Übersetzung ist schon über 35 Jahre alt. Eine Überarbeitung schien also nötig. Und an der hat für das Neue Testament Professor Dr. Thomas Söding mitgearbeitet. Er ist Professor für neutestamentliche Exegese und Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie sind einer der sogenannten Revisoren fürs Neue Testament gewesen. Was war denn da Ihre Aufgabe?
Ja, die Aufgabe war, die Einheitsübersetzung, die sich ja bewährt hat, doch nochmal erstens am Urtext zu kontrollieren. Da gibt es immer gewisse Spielräume, die nochmal neu ausgelotet werden mussten. Und zum Zweiten die Sprache, die man gewählt hatte, das sogenannte gehobene Gegenwartsdeutsch, zu testen, ob das noch die Sprache für Leute von heute ist.
Und dieser Prozess hat ja etwa 10 Jahre gedauert. Sind Sie jetzt zufrieden mit dem Ergebnis der neuen Einheitsübersetzung oder der revidierten Einheitsübersetzung?
Also die neue Einheitsübersetzung kann sich sehen lassen. Die kommt frischer und farbiger als die alte Einheitsübersetzung daher. Die alte Einheitsübersetzung war eine gute Übersetzung, aber das ist einfach so. Die Bibel bleibt jung, aber die Sprache ändert sich und deswegen muss man immer und immer mal wieder revidieren. Und das war jetzt hohe Zeit und es ist gut, dass das gelungen ist.
Eine Änderung, die ja auch den Gottesdienstbesuchern auffallen wird, ist bei den Briefen im Neuen Testament. Da steht in der Anrede zum Beispiel statt Brüder nun Schwestern und Brüder oder Brüder und Schwestern. Ist das sowas eigentlich jetzt vom Zeitgeist geprägt, dass man sagt, naja, wir achten heute mehr auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Oder ist das eine Formulierung, die einfach korrekt aus dem Urtext wiedergegeben worden ist?
Ja, die Sprache hat sich geändert, die Sensibilität auch. Wer im Gottesdienst jetzt eine Lesung als Lektorin oder als Lektor vorträgt, beginnt ja heute auch häufig mit Brüder und Schwestern. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, da war das Brüder selbstverständlich und niemand sprach darüber. Wenn man jetzt genau grammatikalisch in die Briefe hineinschaut, muss man sagen, da steht Brüder. Aber die Aufgabe dieses Wortes Brüder war jetzt nicht nur die Männer anzusprechen, sondern selbstverständlich auch die Frauen. Und deswegen hat man einen gewissen Kompromiss gewählt, den ich auch gut finde, nämlich wenn in einem Brief die Gemeinde direkt angeredet ist, dann übersetzt man Brüder und Schwestern, um eben halt den Sinn für heute zu erschließen und niemanden vor die Tür zu weisen. Wenn es aber um Brüder im laufenden Text geht, dann bleibt man einfach beim Schrifttext und man muss sich dabei denken und sollte es ab und an mal erklären, dass wenn da von Brüdern die Rede ist, nicht nur die Männer gemeint sind, sondern auch die Frauen. Das war eben halt die Sprache der damaligen Zeit.
Dann wird im Römerbrief korrekt jetzt von Junia als Frau und Apostel gesprochen. Außerdem ist ja auch die Rede von Frauen in Bezug auf das Diakonat. Erwarten Sie von der neuen Übersetzung eigentlich dann Impulse für die Frage nach Frauen und einer möglichen Weihe?
Da muss auf jeden Fall die Diskussion geführt werden, egal jetzt, ob das in der Einheitsübersetzung jetzt nun aufgenommen wird oder nicht. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, in der gesamten Antike, in den ersten Jahrhunderten, war es immer selbstverständlich, dass Paulus im Römerbrief einen Gruß an einen Andronikus und an eine Junia, die mit den Aposteln in Verbindung stehen, los wird. Und im Mittelalter konnte man sich das nicht mehr vorstellen, dass eine Frau irgendwie näheren Bezug zu Aposteln hätte oder sogar selber eine Apostelin ist. Und deswegen schwappte an der Stelle die Meinung um und von dem Augenblick an war die Junia ein Junias und das war auch noch Stand der Forschung in den 70er Jahren und deswegen hatte auch die alte Einheitsübersetzung, genauso übrigens wie die alte Lutherbibel, an der Stelle einen Junias. Und das ist jetzt aufgrund der neuen Forschungen, auch der neuen Auseinandersetzung mit dem Altertum, ist das jetzt Gott sei Dank wieder geändert worden. Jetzt gibt es also Andronikus und Junia, die herausragend sind unter den Aposteln. Und das zeigt eben halt, was man aber auch schon wusste, die 12 Apostel, aus bestimmten Gründen sind das nur Männer, aber ansonsten gehörten Männer und Frauen von Anfang an zu den Erstzeugen und Zeuginnen der Auferstehung, die dann auch im Rahmen des damals Möglichen nach draußen gegangen sind. Die Diakonfrage ist eine etwas andere. Da muss ich sagen, bin ich auch nicht ganz zufrieden mit der revidierten Einheitsübersetzung. Es gibt da auch im Römerbrief eine Phoebe, die in Korinth eine wichtige Rolle gespielt hat. Im griechischen Text lese ich da Diakonos. Da würde ich die Übersetzung Diakonin erwarten. Aber da steht jetzt leider in der Einheitsübersetzung nach wie vor nur Dienerin. Das weiß ich nicht, woran Sie denken, wenn Sie da von einer Frau als Dienerin hören, ob man da eine Haushälterin oder eine Küsterin oder sonst etwas im Blick hat. Nein, das war sowas wie eine Gemeindeleiterin. Und natürlich muss das auf die Tagesordnung, das war immer klar. In der Schrift ist von Diakoninnen die Rede. In der Tradition gab es Diakoninnen und das müssen wir für heute neu überlegen, was das für das Amt in der katholischen Kirche heißt.
Und wer bestimmt, dass das dann da eben Dienerin steht, statt Diakonin, kommt dann irgendwie ein Bandstrahl oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das ist nicht so gewesen. Es ist ein langer Abstimmungsprozess. Solche Themen sind immer auch strittig unter den Exegeten selbst. Ich habe ja jetzt meine eigene Position hier klar gemacht. Andere sehen das etwas anders. Im Hintergrund dieser Diakonenfrage, und das kann man auch nicht leugnen, steht, das ist natürlich das klar profilierte Weiheamt in der Form, die dann für die katholische Kirche wichtig gewesen ist, so im Neuen Testament noch nicht gegeben hat, weil das ja alles erst im Fluss gewesen ist. Das Potenzial musste ausgetestet werden und da gibt es eben halt mal diese und mal jene Entscheidung. Nein, diese Einheitsübersetzung hat ja ein doppeltes Qualitätssiegel. Erstens eben halt aus Deutschland selber. Leider Gottes nicht mehr mit den Protestanten, die da ausgestiegen sind aus dem ursprünglich ökumenischen Projekt. Aber immerhin haben wir es doch von der katholischen Seite her versucht, auf eine breite Ebene zu bringen und auch die Verbindung mit den Bischöfen herzustellen. Und zum Zweiten ist dieser Text jetzt so, wie es vorgesehen ist, in Rom approbiert worden. Da gab es auch ein bisschen hin und her, wie das normal ist, aber im Ganzen ist die Sache gut gegangen.
Sie haben eben schon die Protestanten, die evangelischen Christen erwähnt. Da ist im Prinzip zeitgleich die sogenannte neue Lutherbibel erschienen worden, die ist überarbeitet worden. Im Kern ist es ja trotzdem eine 500 Jahre alte Übersetzung von Martin Luther. Was ist denn der Vorteil oder warum hält denn die evangelische Kirche an einer solchen Übersetzung fest?
Ja, für die Evangelischen ist das so eine Art Identitätsmerkmal. Dafür muss man auch Verständnis haben. Allerdings, das Lutherdeutsch würde heute von Experten abgesehen gar keiner mehr verstehen. Also muss man auch Luther modernisieren. Und da zeigt sich einfach die Geschichte der Lutherbibel, dass es da immer hin und her gegeben hatte. Mal hat es mehr geluthert, mal ist es etwas moderner gewesen. Die letzte Revision, die so aus den 70er, 80er Jahren kam, hatte den Luthertext etwas näher geöffnet, ihn angepasst. Und jetzt denke ich, dass diese ganze Nostalgie von 500 Jahren Reformation doch auch dazu geführt hat, dass man wieder zurück zu Luther wollte. Das werden einige Sprachästheten sehr schön finden. Viele Katholikinnen und Katholiken denken, naja, also das ist aber doch eine sehr konfessionell, wie soll ich mal sagen, profilierte Sprache. Es ist eigentlich schade, dass die Gelegenheit versäumt worden ist, die evangelische Seite stärker an der Einheitsübersetzung zu beteiligen und vielleicht, ich habe da keine Vorschläge zu machen, aber in Zukunft mal zu überlegen, ob man nicht auch so eine Art Clearingstelle bei den künftigen Revisionen auf evangelischer Seite einführt.
Genau, wird ja nicht bestimmt die letzte Luther-Übersetzung gewesen sein, die überarbeitet wird. Machen wir es mal konkret. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. So heißt es zum Beispiel im Johannesevangelium. Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Nostalgie?
Ja, vielleicht sollten das in erster Linie mal die Evangelischen entscheiden. Also für mich ist es so. Also die Lutherbibel kommt im Retro-Look daher. Das kann man auch wieder gut finden und ganz modern sagen. Es war eben halt eine bewusste Entscheidung. Ich finde es gut, dass die evangelische Kirche in Deutschland jetzt sehr stark ihr Reformationsgedenkjahr mit der Präsentation der Lutherbibel verbunden hat. Da kommt einfach Substanz rein. Meines Erachtens ist auch die Lutherbibel, wenn ich das sagen darf, das Beste, was die Reformation hervorgebracht hat. Aber vielleicht ist es hier des Guten etwas zu viel gewesen. Das wird einfach dann die Zukunft zeigen. Jedenfalls werden wir künftig sowohl die Lutherbibel in der revidierten Form haben, als auch die Einheitsübersetzung, eine gemeinsame ökumenische Übersetzung, die also repräsentativ ist, wird es auf absehbare Zeit in Deutschland nicht geben. Umso wichtiger ist, dass es so eine Art wechselseitige Anerkennung gibt, dass man eben halt den ökumenischen Gottesdiensten sowohl die Einheitsübersetzung als auch die Lutherbibel verwenden kann. Da gibt es auch von katholischer Seite her gar keine Bedenken, das im Hinblick auf die Lutherbibel zu sagen, wiewohl sie jetzt ihr evangelisches Profil geschärft hat.
Jede Bibel ist nur so gut, wie gut sie gelesen wird, so haben Sie das mal gesagt. Hat denn jetzt die revidierte Einheitsübersetzung das Zeug, die Menschen wieder mehr zum Bibellesen zu bringen?
Ja, ich hoffe das natürlich, wobei ich sagen muss, also das gedruckte Buch ist das eine. Wir leben auch im Zeitalter der neuen Medien. Man muss sich überlegen, wie man über Apps und so weiter die Bibel auch an den Mann und an die Frau bekommt. Und wir brauchen nicht nur das dicke Buch, das kann einen ja auch schon etwas davon abschrecken, also 1500 Seiten Bleiwüste. Gott sei Dank ist die Einheitsübersetzung etwas stärker im Druckbild geöffnet. Es gibt viele Hinweise durch gute Überschriften, durch neue Überschriften, sodass es da Hinweise gibt. Aber wir brauchen unbedingt Bibellesepläne. Es muss so eine Art Routenplaner geben für die Bibel. Da sind die Bibelwerke in erster Linie gefragt und ich glaube, die sind da auch gut schon dran.
Am 6. Dezember erscheint die revidierte Einheitsübersetzung der Bibel. Dazu war das eine Einschätzung von Professor Dr. Thomas Söding. Er hat an der Revision mitgearbeitet und ist Professor für neutestamentliche Exegese und Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich und Augustinus sagt, nimm und lies.
Ich werde es versuchen, vielen Dank. Domradio, die Sendung Das Thema, da geht es um die revidierte Einheitsübersetzung der Bibel heute. Naja, und wenn man eine Übersetzung überarbeitet, dann muss ja irgendwo das Original sein. Wie ist das eigentlich bei der Bibel? Liegt da irgendwo die Originalbibel vielleicht im Panzerschrank beim Papst? Wir klären das in dieser Sendung gleich. Heute geht es in dieser Sendung um die sogenannte Einheitsübersetzung der Bibel. Das ist die Standardausgabe für den deutschen Sprachraum und wird von katholischen wie evangelischen Christen benutzt. Allerdings gibt es die schon seit 35 Jahren. In diesen Tagen erscheint nun die Überarbeitung der Übersetzung. Aber was hat die Einheitsübersetzung eigentlich mit Einheit zu tun und warum musste sie überarbeitet werden? Und gibt es eigentlich noch irgendwo die Urbibel, vielleicht in einem alten Kloster oder beim Papst? Darüber spreche ich gleich mit dem Bibelexperten Dr. Gunter Fleischer. Ich bin Matthias Peter, herzlich willkommen. Das Buch der Bücher, die Bibel, besteht aus vielen Büchern, aus dem Alten und dem Neuen Testament. In diesen Tagen kommt die revidierte Einheitsübersetzung in den Buchhandel. Etwa 10 Jahre hat es gedauert, um die Standardübersetzung für den deutschen Sprachraum zu überarbeiten. Doch was ist neu, was wurde beibehalten und was ist die Einheitsübersetzung überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Gunter Fleischer. Er ist Bibelexperte und Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule im Erzbistum Köln. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was ist denn das Einheitliche an der Einheitsübersetzung oder anders gefragt, was verbirgt sich dahinter?
Viele meinen ja, dass bei der Einheitsübersetzung ein ökumenischer Gedanke dahinter steht und schon immer stand. Das heißt, dass es eine einheitliche Übersetzung zwischen Katholiken und Protestanten sei. Das war aber nie gemeint, sondern Einheitsübersetzung war etwas, was nötig wurde im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils, als man in die muttersprachliche Liturgie überwechselte. Und damit wurde es nötig, eine einheitliche Übersetzung für die Liturgie zu schaffen. Die gab es bis dahin nicht, sondern die Bibelübersetzungen waren durchaus regional unterschiedlich. Also verschiedene Bistümer bevorzugten verschiedene Übersetzungen. Und ab 1960, beziehungsweise dann im Gefolge des Konzils, mit dem Endergebnis 1980, entstand dann eben eine verbindliche, einheitliche deutsche Übersetzung für die Liturgie.
Und Sie haben eben schon die evangelische Kirche genannt, die war bislang bei der bisherigen Einheitsübersetzung mit an Bord. Dann im Zuge dieses Überarbeitungsprozesses ist sie ausgestiegen. Warum?
Also zunächst nochmal, der ökumenische Gedanke war einer, der sich nur dazugesellte. Ein durchaus angenehmes und auch gewollter Effekt, aber gehört nicht zwingend zur Einheitsübersetzung dazu. Die Hintergründe, warum es auseinanderging, sind nicht so ganz klar. Aber es hing wohl vor allen Dingen mit Auseinandersetzungen zusammen, um Liturgiam Authenticam. Das heißt also, dass es päpstlicherseits seit Benedikt ein Dekret gibt, das noch einmal die Anpassung an den lateinischen Text immer fordert. Und es war eine Befürchtung, dass bei der Übersetzung, der Einheitsübersetzung, letztlich Rom auf dieser Maßgabe zu sehr hineinsprechen könnte. Und das wollte man evangelischerseits nicht. Und deswegen ist es dann irgendwann zum Auseinandergehen gekommen, wobei das also jetzt nicht bedeutet, dass man gar nichts zusammen macht. Es gibt auch weiter Gespräche. Es gab auch eine gemeinsame Vorstellung der Einheitsübersetzung unter Beteiligung beider Kirchen, beider Konfessionen. Und es ist durchaus weiter im Gespräch, wie auch die Einheitsübersetzung einerseits oder Luther, die revidierte Luther-Übersetzung andererseits im ökumenischen Rahmen gebraucht werden soll.
Genau, in diesen Tagen ist ja auch die neue Lutherbibel erschienen und was man so alles hört, verkauft die sich außerordentlich gut, ist im Moment sogar ausverkauft. Schauen wir auf die Einheitsübersetzung. Warum musste die überhaupt überarbeitet werden? Sie haben ja gesagt, 1980 war sie dann fertig. So lange ist das ja noch nicht wieder her.
Das ist einerseits richtig, andererseits wurden dann doch relativ bald auch schon die Schwierigkeiten dieser ersten Einheitsübersetzung bemerkt. Die erste Einheitsübersetzung war natürlich zu einem großen Teil auch ein Kompromisswerk. Und ein wichtiger Kompromiss war, wie stark man sich auf Umgangssprache oder sagen wir damals aktuelle Sprache oder Sprachbedürfnisse eingelassen hat. Es haben sich seitdem auch Fragen oder Erkenntnisse geändert hinsichtlich der Textgrundlagen. Und man hat festgestellt, dass es regelrechte, das ist im Minimalbereich, aber regelrechte Fehler gibt bei der Übersetzung oder gab. Und so gab es einige Dinge, wo man einfach sagen musste, hier ist noch Änderungsbedarf, wir wollen wieder näher zum Urtext zurück. Ja, auf diesem Hintergrund ist jetzt 23 Jahre später, nämlich 2003, begonnen worden, das Ganze nochmal neu anzudenken im Sinne einer moderaten Revision. Und moderate Revision heißt dann eben in diesem Zusammenhang, dass man nochmal neu die Textgrundlagen, also hebräischer Text, griechischer Text im Alten und Neuen Testament berücksichtigt, dass man guckt, wo hat die alte Einheitsübersetzung aus nachvollziehbaren Gründen, aber trotzdem gegen den Text im Grunde Erklärungen eingebaut in die Übersetzung, die gar nicht drinstehen, oder Sachen weggelassen, die drinstehen, oder wo sind regelrechte Fehler und wo sind Dinge, die man ganz anders machen möchte als damals.
Da stellt man sich die Frage, wie übersetzt man so eine Bibel? Gibt es noch sozusagen eine Originalbibel, die irgendwo leicht zerfleddert in einem Kloster liegt und man schaut ab und zu nochmal rein? Oder wie muss man sich den Originaltext, der ja wirklich Jahrtausende alt teilweise ist, wie schaut man da rein? Wie funktioniert das?
Gut, es gibt mittlerweile natürlich wissenschaftliche Ausgaben der Manuskripte. Man schaut jetzt nicht jeder Übersetzer in die Manuskripte, sondern diese wissenschaftlichen Ausgaben. Originalmanuskripte haben wir gar nicht. Jedenfalls keine vollständige. Natürlich sind die wissenschaftlichen Ausgaben auf der Basis aller verfügbaren vollständigen und Teilmanuskripte erstellt. Sodass es aber verbindliche hebräische Ausgaben des Alten Testaments gibt, dass es wissenschaftliche Ausgaben der sogenannten Septuaginta, sprich der griechischen Übersetzung, gibt, dass es natürlich verbindliche Ausgaben des neutestamentlichen griechischen Textes gibt, mit allen Varianten, die dann auch über die Jahrhunderte bezeugt sind. Und auf der Basis wird dann übersetzt, und zwar so, Sie hatten es am Anfang schon selber gesagt, die Bibel ist nicht ein Buch, sondern eine Bibliothek von Büchern, dass man die einzelnen Bücher jeweils einem Revisor zugeschrieben hat. Das heißt also, einer übersetzt ein Buch verantwortlich. Das Ganze kommt dann an eine Kommission, die prüft das, hat Einwände, tritt in die Diskussion mit dem Revisor und in einem solchen wechselseitigen Prozess entsteht dann pro Buch jeweils die Übersetzung.
Das heißt also, eine Person, ein Mann oder Frau hat dann eben einen speziellen Abschnitt der Bibel bekommen, ein Buch, und hat geguckt, wie ist die alte Einheitsübersetzung und wie schaut der Originaltext aus?
Genau, so muss man sich das vorstellen. Also, weil ich selbst jetzt mit meiner Doktorarbeit eins am Buch Amos gearbeitet habe, hat dann jemand den Text des Buches Amos, ich war es nicht, bekommen und dann nochmal geguckt, wie ist der jetzt heute zu übersetzen. Genau.
Das heißt also, es ist nicht so, dass zum Beispiel irgendwo noch das Originalmanuskript von Matthäus herumliegt und man sagt, na gut, dann schauen wir nochmal rein.
Nein, das haben wir leider nicht. Das wäre sehr schön. Aber Originalmanuskripte haben wir von keinem einzigen Buch. Aber man muss allein sehen, fürs Alte Testament ist die älteste vollständige Ausgabe in hebräischer Sprache aus dem Jahre 1008 nach Christus. Was aber nicht heißt, dass wir nicht ältere Manuskripte haben, wie gesagt, nur in Teilen. Und deswegen sagte ich, die wissenschaftlichen Ausgaben zeigen dann einen Text, der alles, was es an Manuskripten und Fetzen gibt, berücksichtigt und auf der Basis den plausibelsten Urtext rekonstruiert, wobei das ganz klar ist, es gibt gar nicht den Urtext, sondern es waren von Anfang an wohl immer auch verschiedene Fassungen im Umlauf. Das gilt gerade für das Alte Testament. Beim Neuen Testament ist es ein bisschen anders, weil die Entstehungszeit eine viel kürzere ist.
Dann die Einheitsübersetzung, die wird ja für den gesamten deutschsprachigen Raum jetzt neu herausgegeben. Am Nikolaustag kann man dann die erste Fassung davon kaufen, die einfache Bibelausgabe. Und da heißt es zum Beispiel, diese Ausgabe ist verbindlich für Liturgie, Schule und Seelsorge. So wird es zumindest in diversen Online-Shops beschrieben, dass eben die Einheitsübersetzung die verbindliche Fassung ist. Wie muss man sich das vorstellen? Darf man keine andere Bibelübersetzung lesen?
Natürlich darf man auch weiter andere Bibelübersetzungen lesen, weiß ich, wenn zum Beispiel bei uns in der Bibelschule wird ganz sicherlich auch mit anderen Übersetzungen nochmal geguckt werden. Aber klar ist zunächst mal, in der Liturgie ist das tatsächlich die verbindliche Fassung. Es ist auch sinnvoll, in der Schule mit derselben Fassung zu arbeiten. Das schließt aber überhaupt nicht aus, dass man dann eine andere Übersetzung nochmal zum Vergleich heranzieht etwa, weil Übersetzungsvergleich immer noch mal ein wichtiger Weg ist, um sich überhaupt dem Text der Heiligen Schrift anzunähern. Also entscheidend ist vor allen Dingen der Gebrauch in der Liturgie. Da hat tatsächlich dann die Einheitsübersetzung, die revidierte Einheitsübersetzung, die verbindliche.
Und die erscheint am 6. Dezember, ich habe es gesagt. Dazu, zu diesem Thema, ist zu Gast beim Domradio Dr. Gunter Fleisch. Er ist der Bibelexperte und Leiter der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule im Erzbistum Köln. Und gleich sprechen wir noch darüber, was sich konkret in der Bibel geändert hat. Blau gedruckt auf superdünnem Papier, über 1500 Seiten dick. Am kommenden Dienstag, am Nikolaustag, erscheint die revidierte Einheitsübersetzung der Bibel für den deutschen Sprachraum. Andere schmuckere Ausgaben folgen. Jetzt kommt aber erstmal die Standard-Einheitsübersetzung in Blau für 9,90 Euro. Bei mir im Studio ist Dr. Gunter Fleischer. Er ist Bibelexperte und Leiter der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule im Erzbistum Köln. Herr Dr. Fleischer, eben haben wir schon einiges über die Einheitsübersetzung allgemein gehört und wie so ein Übersetzungsprozess funktioniert. Wie ist denn nun Ihr ganz persönlicher Eindruck?
Ich habe prinzipiell im Ganzen einen guten Eindruck. Man kann immer sagen, es ginge noch besser, man hätte noch mehr tun können. Aber im Prinzip halte ich diese revidierte Einheitsübersetzung für einen Gewinn. Das gilt ganz besonders für das Buch der Psalmen.
Und was wäre da so ein Beispiel, wo der Gewinn besteht?
Ich sage mal, das Hauptproblem der alten, der bisherigen Einheitsübersetzung war, dass gerade die Psalmen am stärksten ein Kompromisswerk waren zwischen Übersetzern, die natürlich fähig waren, gar keine Frage, aber die sich zusammentun mussten mit Kirchenmusikern, mit Germanisten und vor allen Dingen auch noch mal der Frage nachgegeben haben, wie kann der Psalm möglichst niedrigschwellig betbar sein? Das hat zu massiven Veränderungen geführt, zum Beispiel, dass man das Zeitenschema, das im hebräischen Text der Psalmen vorgegeben ist, völlig unberücksichtigt gelassen hat. Das heißt, die Psalmen erzählen ganz oft Vorgänge aus der Vergangenheit. Ich habe mich niedergelegt, bin eingeschlafen, bin aufgewacht, denn du, Gott, hast mich beschützt. Daraus machte dann die Einheitsübersetzung, ich lege mich nieder, ich schlafe ein und wache auf, denn du, Gott, beschützt mich. So eine generelle Aussage. Das hat man jetzt wieder zurückgeholt und ich meine, dass damit die Texte mehr Profil gewinnen.
Und Sie haben ein Beispiel mitgebracht eines ganz berühmten Psalms, nämlich Psalm 23.
Ja, der Psalm 23, der hat sowohl solche Anteile, wie ich sie gerade genannt habe, mit der Zeitstufe, dass es jetzt eben nicht mehr einfach nur heißt, du füllst meinen Becher und du salbst mein Haupt, sondern dass es heißt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Übervoll ist mein Becher. Also Gott hat bereits am Beter gehandelt. Aber es gibt noch andere ganz wichtige Änderungen. Zum Beispiel hieß es bislang im Psalm 23, er, Gott, stillt mein Verlangen. Wörtlich steht dort, und so steht es jetzt auch in der revidierten Einheitsübersetzung, meine Lebenskraft bringt er zurück. Wodurch kommt die Unterscheidung, konnten die vorher nicht übersetzen, doch natürlich. aber man hat nicht den hebräischen Text, sondern den lateinischen Text berücksichtigt. Das heißt, wir haben eben durch die lange lateinische Tradition in der Kirche eine sehr sprachprägende Kraft der Vulgate, der lateinischen Übersetzung gehabt. Und von der verabschiedet man sich jetzt hier etwas und geht zurück zum hebräischen Text. Und ich glaube, dass ein solcher Satz wie er bringt meine Lebenskraft zurück, doch noch mal sprechender ist und Beter und Beterin Hilfe geben kann, als diese Formulierung, er stillt mein Verlangen, wo dann Menschen vielleicht auch sagen, ja, aber Verlangen habe ich viel, aber gestillt ist es längst nicht.
Also ein ganz praktisches Beispiel, wie auch die Psalmen wieder ein bisschen mehr an das hebräische Original zurückkommen sollen. Man muss ja sagen, die Psalmen sind nicht auf Latein geschrieben worden, sondern eben auf Hebräisch. Dann sind Sie ja auch als Bibelexperte viel in den Vereinen unterwegs. Was glauben Sie, wie sehr werden die Menschen vor Ort in den Vereinen überhaupt merken, dass da eine revidierte Einheitsübersetzung demnächst kommt? Und zum Beispiel bekannte Texte wie das Magnificat, der Lobpreis der Maria, werden die das wirklich konkret spüren, dass da jetzt eine andere Übersetzung ist?
Das ist schwierig zu sagen. Wenn man nicht wirklich darauf hingewiesen wird, wird man es im Einzelfall wahrscheinlich nicht merken. Und es gibt ein großes Problem. Da, wo man es am meisten merken würde, wird die neue revidierte Einheitsübersetzung noch keine Rolle spielen, nämlich bei den gerade erwähnten Psalmen. Denn das Gotteslob ist bereits erschienen. Und man hat sich entschieden, wir werden nicht sofort eine neue Gotteslobausgabe drucken. Und das heißt, im Gotteslob bleibt die alte Einheitsübersetzung die präsente und damit wird in der Liturgie gearbeitet. Da sind aber, glaube ich, die stärksten Veränderungen, wo jeder, der zumindest einmal Psalmen betet, wirklich merken wird, da haben Veränderungen stattgefunden. Das führt vielleicht manchmal sogar zum Stolpern. Aber bis das dann wirklich angewendet wird, wird es noch länger dauern, bis eben eine neue Gotteslobausgabe erscheinen wird. Wann das sein wird, weiß ich nicht.
Ja, das Gotteslob muss man auch dazu sagen. Also das katholische Gesangbuch, das ist ja erst im Prinzip vor 2 Jahren in die Gemeinden reingekommen und es ist klar, dass man nicht sofort eine neue Ausgabe von macht. Sie haben jetzt eben schon dieses schöne Beispiel von Psalm 23 gebracht. Das war so ein Beispiel dafür, die Nähe zum Urtext, also zum Originaltext ist wichtig. Und was glauben Sie auf die komplette revidierte Einheitsübersetzung gesehen? Was glauben Sie, was war wichtiger? Die Nähe zum besagten Urtext oder eben die Verständlichkeit für den heutigen Sprachgebrauch?
Das hat sich, glaube ich, tatsächlich geändert gegenüber der ersten Einheitsübersetzung. Die Nähe zum Urtext hat größeres Gewicht bekommen. Man nimmt zum Teil in Kauf, dass der Text jetzt etwas holpriger wird, vielleicht nicht sofort verständlich ist, aber dafür wieder näher bei der Ursprache. Dass man auch zum Beispiel darauf verzichtet, Bildsprachen aufzulösen, also dass man einfach von Macht oder Ähnlichem spricht, wo aber im Hebräischen nur das Wort Hand steht. Natürlich ist die Hand ein Symbol für die Macht, aber wenn da Hand steht, schreibt man jetzt nicht mehr wie in der alten Einheitsübersetzung Macht, sondern lässt das Wort Hand stehen und überlässt es damit natürlich auch der Leserin und dem Leser, sich selbst auszudenken, was ist mit der Hand hier gemeint.
Kirchlich gesehen ist ja gerade das Jahr der Barmherzigkeit zu Ende gegangen. Das war ein Herzensanliegen von Papst Franziskus und er hat zu dem Abschluss des Jahres einen Text geschrieben. Da stand vieles drin, aber er hat eben auch darin nochmal besonders betont, er wünscht sich eine verstärkte Beschäftigung mit der Bibel bei den Pfarreien. Also er hat sie nochmal deutlich ermutigt, sich mehr mit der Bibel auseinanderzusetzen, in welcher Form, das ist den Pfarreien überlassen, aber es ist ihm ein wichtiges Anliegen. Inwiefern kann denn da die revidierte Einheitsübersetzung für die Pfarreien eine Hilfe sein?
Das, glaube ich, kann sie in jedem Falle, dass einfach in den Pfarreien, wer immer es initiiert, aber sagt, mit der neuen Übersetzung versuchen wir, revidierten Übersetzung, versuchen wir noch einmal neu Texte zu lesen und damit im Sinne des Bibelgesprächs, in welcher Art und Weise auch immer, ob jetzt wirklich ein intensives Bibelgespräch, ob das Bibelteilen, ja oder welche Form auch immer da möglich ist, aber das mit dieser revidierten Einheitsübersetzung zu tun und sie als Anlass zu nehmen, neu in dieses Buch zu schauen mit der Frage, was sagen uns diese Texte, wie kann diese Heilige Schrift unseren Alltag in der Gemeinde prägen. Das ist einfach ein wunderbarer Anlass, den man auch aufgreifen und nicht verstreichen lassen sollte, weil in 3 Jahren wird es irgendwann mal nicht mehr so interessant sein.
Sie sagen in 3 Jahren vielleicht nicht mehr so interessant. Wagen wir mal den Blick in die Zukunft. Wie lange wird denn die jetzt frisch revidierte Einheitsübersetzung gültig bleiben? Also wann wird dann die nächste Generation sagen, na jetzt ist immer mal wieder eine Revision der Revision fällig?
Das lässt sich einfach nicht vorhersagen. Aber ich glaube, dass jetzt eine Fassung geschaffen ist, die schon einen etwas größeren Bestand hat, weil man versucht hat, zu sehr zeitangepasstes, was die alte Übersetzung noch hatte, zu vermeiden. Also damit schon eine etwas zeitlos gültigere Fassung zu schreiben. Die eigentlichen Fehler, wenn welche drin waren, sind beseitigt, sodass so schnell keine Revision notwendig sein wird. Aber keiner kann vorhersehen, was in 25 Jahren auch sprachlich in Deutschland passieren wird angesichts der Computerisierung unserer Welt und auch einer Veränderung der Sprache durch diese Computerisierung und Digitalisierung. Das ist schwierig vorherzusehen, aber ich glaube, prinzipiell hat sie schon eine relativ gute Halbwertszeit jetzt, die revidierte Einheitsübersetzung.
Das sagt Dr. Gunter Fleischer zur überarbeiteten Einheitsübersetzung der Bibel. Er ist Bibelexperte und Leiter der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule im Erzbistum Köln. Vielen Dank für den Besuch hier im Domradio-Studio.
Sehr gerne.
Mehr als 1500 Seiten umfasst die Bibel in der revidierten Einheitsübersetzung. Die Standardausgabe für Schule und Hausgebrauch erscheint überarbeitet jetzt am 6. Dezember. Und mehr als 1100 Seiten von den besagten 1500 Seiten umfasst das sogenannte Alte Testament. Mit anderen Worten, es beinhaltet viel mehr Bücher als das Neue Testament. Was sich jetzt durch die Überarbeitung geändert hat, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Marie-Therese Wacker. Sie ist Direktorin des Seminars für Exegese des Alten Testaments und Leiterin der Arbeitsstelle Feministische Theologie und Genderforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Peter.
Sie sind Expertin für das Alte Testament. Welchen Eindruck haben Sie insgesamt von der revidierten Einheitsübersetzung?
Mein Gesamteindruck ist sehr positiv. Ich habe nun auch mitgearbeitet. Ich rede ein bisschen dann auch für mich selber. Die Sprache ist biblischer geworden. Das finde ich als ersten Punkt schon einmal sehr positiv. Wir hatten den Auftrag während der Übersetzung darauf zu achten, dass vor allen Dingen die sehr plastischen, leiblichen, bildlichen Redewendungen, die in der alten Einheitsübersetzung ein wenig geglättet worden waren, wieder in den Text hineinzuholen. Ein Beispiel, im Alten Testament in den Königsbüchern werden die Könige Israels, je nachdem, ob sie gut oder schlecht gehandelt haben, beurteilt. Und die Alte Einheitsübersetzung hat einfach geschrieben, er tat, was dem Herrn missfiel oder er tat, was dem Herrn gefiel. Die Neue Einheitsübersetzung konnte hineinbringen, dass die Augen Gottes es sind, die das Urteil sprechen. Also er tat, was in den Augen Gottes gut oder böse war. Solche Dinge, denke ich, bringen einfach dann auch den biblischen Flair, die biblische Sprache den Lesern und Leserinnen wieder näher.
Sie haben es gesagt, Sie waren am Überarbeitungsprozess direkt beteiligt. Sie waren eine sogenannte Revisorin. Wie muss man sich das vorstellen?
Es gab eine Auftaktveranstaltung, ich glaube, das war im Jahr 2006, in der diejenigen, die beauftragt worden waren, mit an den Texten zu arbeiten, eingeladen wurden und bei der uns dann die Prinzipien vorgestellt wurden. Es gab bestimmte Prinzipien, moderate Revision, ja, war ja immer das Stichwort, nach denen wir also zum Beispiel diese biblischen Redewendungen wiederfinden sollten, Fehler korrigieren sollten. Und ansonsten war der Auftrag der, dass wir wirklich nur minimal in den Text eingreifen. Wir durften also nicht neu übersetzen, sondern mussten auf der Basis des alten Textes Korrekturen vornehmen. Das ist jetzt bei den einzelnen Revisoren und Revisorinnen unterschiedlich stark durchgehalten worden. Aber das war im Prinzip die Blickrichtung, dass wir uns dann also zu Hause hingesetzt haben, ein bestimmtes Buch, das uns zugeteilt wurde, angeschaut haben daraufhin, wo sind Fehler drin, wo ist vielleicht sogar ein Halbvers vergessen worden, das gab es also auch. Wo kann man solche plastischen Redewendungen ersetzen? Wo muss man aber zum Beispiel auch auf Dinge achten, wie die neue Orientierung durch das Zweite Vatikanum, dass wir ein neues Verhältnis zum Judentum haben in der katholischen Kirche und dass bestimmte Formulierungen, die verletzend sind gegenüber dem Judentum, nicht mehr weiter Bestand haben. Oder auch, das ist natürlich ein Anliegen, das mich betrifft von der theologischen Frauenforschung her, dass man dort, wo Frauen mitgemeint sind, sie sichtbar machen kann, beziehungsweise dort, wo sie unsichtbar gemacht worden sind, auch wieder hervorholen kann.
Da wäre ja zum Beispiel ein konkretes Beispiel, das ist allerdings jetzt im Neuen Testament, dass eben dann aus Junia wieder eine Frau wurde. Vorher wurde sie irgendwie als Mann dargestellt und sie wird auch explizit als Apostel bezeichnet. Glauben Sie denn, dass durch die revidierte Einheitsübersetzung nochmals Bewegung in das Rollenverständnis der Frau in der Kirche kommen kann?
Wir können als Frauen und auch als an diesen Themen interessierte Männer jetzt diese neue Bibelübersetzung nehmen und sagen, schaut her, wir haben jetzt die Junia im Text neben ihrem Mann Andronikus, das Apostel-Ehepaar. Das heißt, wir hatten in der frühen Kirche durchaus Frauen, die sehr aktiv in der Verkündigung des Evangeliums waren und kann damit noch einmal versuchen, bestimmte Fragen in Bewegung zu bringen. Natürlich ist die Bibel in solchen Fällen nicht alles, aber die Heilige Schrift als das Grunddokument des Glaubens ist natürlich ein wichtiges Argument in dieser ganzen Debatte und ich bin sicher, dass wir Frauen das auch nutzen werden.
Und ein anderes Thema, was auch in den Medien vorab schon durchaus diskutiert wurde, war, dass es im Buch des Propheten Jesaja jetzt nicht mehr Jungfrau, sondern junge Frau heißt. Warum ist das so bedeutsam?
Das heißt leider nicht in der neuen Einheitsübersetzung junge Frau. Die Sache ist etwas komplizierter. Diese Stelle durfte nicht verändert werden aus dogmatischen Gründen. Im hebräischen Text steht bei Jesaja das Wort Alma, das hebräische Wort Alma, das junge Frau bedeutet. Matthäus zitiert aber den Propheten Jesaja in seinem Bericht über Josef, der im Traum den Engel hört, auf der griechischen Basis. Und die griechische Basis liest an der Stelle Parthenos, Jungfrau. Das heißt, Matthäus hat in seinem Evangelium schon eine innerjüdische Weiterentwicklung dieses Jesaja-Textes benutzt und zitiert zu Recht Jungfrau. Jetzt ist in der Einheitsübersetzung eben bei Jesaja die Jungfrau stehen geblieben mit einer sehr merkwürdigen Fußnote, die da sagt, geh, hier ist nach dem griechischen Text übersetzt, obwohl eigentlich das Übersetzungsprinzip ist, nach dem hebräischen zu übersetzen. Und dann noch der Satz, eigentlich bedeutet der hebräische Text junge Frau. Das heißt, jede aufmerksame Bibelleserin wird sich fragen, wieso eigentlich? Wieso hat man dann nicht richtig übersetzt? Wieso hat man das eigene Übersetzungsprinzip durchbrochen? Ich hätte es an der Stelle geschickter und theologisch auch klarer gefunden, wenn man diese Fußnote im Neuen Testament angebracht hätte, also im hebräischen Alten Testament die junge Frau übersetzt hätte und dann im Neuen Testament die Fußnote angebracht hätte. Matthäus zitiert ja nach dem griechischen, Übersetzung des Jesaja-Textes.
Also längst nicht alles perfekt bei der revidierten Einheitsübersetzung. Dennoch heißt es ja, dass ja jetzt der hebräischen Texttradition an vielen Stellen eben der Vorzug vor der Septuaginta-Fassung gegeben wurde. Ja. Das müssen Sie uns nochmal erklären. Zum einen, was ist die Septuaginta-Fassung und ist dann die hebräische Texttradition die ältere, also die ursprünglichere?
Es ist, glaube ich, mehr eine Frage der Vereinheitlichung. Also die Septuaginta ist die älteste uns bekannte griechische Übersetzung der hebräischen Bibel. Und zwar schon innerhalb des Judentums gefertigt, also nicht erst eine christliche Bibel, sondern schon eine innerjüdische Übersetzung. Und diese griechische Septuaginta ist dann für viele neutestamentliche Schriften die Basis geworden ihres Zitierens aus den jüdischen heiligen Schriften. Das ist also die eine Seite. Auf der anderen Seite ist der hebräische Text nun mal für das Alte Testament der, in dem die Texte verfasst worden sind. Und deshalb hat die Kirche schon spätestens seit dem Zweiten Vatikanum, aber auch schon davor, immer gesagt, ihr müsst die Ursprachen respektieren, ihr müsst die Sprachen respektieren, in denen die heiligen Bücher geschrieben sind. Deshalb also das Prinzip aus dem Hebräischen zu übersetzen, wo es hebräische Schriften gibt.
Ja, und eine weitere Veränderung in der neuen Einheitsübersetzung ist, dass Gott eben nicht mehr Jahwe genannt wird, sondern Herr. Das geschieht, so hört man, aus Respekt vor dem Judentum. Sie haben das eben auch schon bereits erwähnt. Warum ist das wichtig, jetzt statt Jahwe Herr zu schreiben?
Die alte Einheitsübersetzung hat an etwa 150 Stellen den Gottesnamen, das Tetragramm, die vier Konsonantenbuchstaben JHWH, in der historischen Aussprache mit Jahwe wiedergegeben. Und da hat die Einheitsübersetzung sich orientiert an der Öffnung des Zweiten Vatikanums und auch schon der Enzyklika Divino Afflante Spiritu vorher, dass auch die katholische Exegese die historische Betrachtung der Bibel in den Vordergrund stellen soll. Und in dem Zusammenhang hat sie also sozusagen in historischem Überschwang diesen Gottesnamen, dessen Aussprache man stark vermutet, in den Text eingesetzt. Die neue Einheitsübersetzung hat jetzt in der Revision gesagt, wir respektieren eine andere Linie, die auch aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil kommt, nämlich das neue Verhältnis zum Judentum. Und im Judentum wird die Aussprache des Gottesnamens vermieden. Das sieht man übrigens schon im Neuen Testament. Jesus selber hat wahrscheinlich auch den Gottesnamen schon nicht ausgesprochen, sondern hat eine Umschreibung benutzt. In der jüdischen Tradition ist das Adonai. Und das ist eine Wortform, die eigentlich eine künstliche ist, die so viel bedeutet wie meine Herren. die lateinische Übersetzung, die Vulgata, hat daraus den Dominus gemacht. Und wir haben in der katholischen Kirche jetzt die Auflage, auf der Grundlage einer gemeinsamen Revision der liturgischen Bücher und der biblischen Bücher, überall dort, wo der Gottesname im Text steht, den Dominus zu respektieren, also deshalb mit Herr wiederzugeben. Man kann das interpretieren als Respekt vor dem Judentum. Wir sagen nicht mehr Yahweh, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder ein Problem. Die jüdische Bezeichnung Adonai wird dadurch nicht wirklich angefangen, die ist ja nochmal offener, sondern wir in der katholischen Tradition haben damit jetzt die Auflage, den Namen Gottes auf das Wort Herr eng zu führen. Herr ist ja im Grunde ein Wort, das männliche Macht oder mächtige Männlichkeit assoziiert. Die Unterbrechung, die uns erlaubt war, ist die, dass das Wort für Herr in Kapitelchen geschrieben wird, jetzt in der neuen Einheitsübersetzung. Also nicht einfach Herr, wie man das bei Herrn Müller oder so hätte, sondern in dieser hervorgehobenen Schreibweise, damit klar ist, es geht nicht um den Herrn wie jeder Herr auf der Straße, sondern es geht um den einen Gott und Herrn. Aber aus einer feministischen Perspektive ist das natürlich trotzdem eine gewisse Festlegung, Verengung. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne auf die Bibel in gerechter Sprache hinweisen, die für dieses Problem eine geniale Lösung gefunden hat, nämlich die, eine ganze Reihe von sogenannten Ersatz- oder Ehrfurchtnamen vorzuschlagen, die Leserinnen und Leser dann jeweils dort, wo im Text das Tetragramm, also der unaussprechliche Gottesname steht, eingesetzt werden können.
Da haben Sie jetzt eben schon ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Bibel in gerechter Sprache. Es gibt ja sehr viele Bibelübersetzungen, verschiedene Fassungen. Jetzt in diesen Tagen ist die neue Lutherbibel erschienen, die auch verkaufstechnisch sehr gut läuft und schon so gut wie ausverkauft ist. Sie machen in diesem Zusammenhang jetzt am 2. Dezember eine Veranstaltung in der Kölner Melanchthon-Akademie. Thema ist Nutzen und Nachteil aktueller Übersetzungen der Bibel. Und da wird eben auch zum einen Thema, wird die Bibel in gerechter Sprache sein. Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet. Was ist denn der Vorteil von der Bibel in gerechter Sprache, zum Beispiel jetzt zur revidierten Einheitsübersetzung oder auch zur neuen Lutherbibel?
Ich denke, man kann die Bibel in gerechter Sprache als Gegenüber zu allen drei neuen Bibeln, denn neben der Lutherbibel und der Einheitsübersetzung haben wir ja auch etwa zeitgleich die Neue Zürcher Bibel gehabt, 2007. Also im Gegenüber zu all diesen drei Bibelausgaben sehen. Ein etwas anderes Prinzip dieser Bibel in gerechter Sprache ist dies, dass man dort auch zu Paraphrasen oder zu Mehrfachübersetzungen gegriffen hat, wo in der Wahrnehmung traditioneller Theologie die Dinge verfestigt waren. Also ich zitiere mal ein schönes Beispiel in Genesis 1, in diesem ersten Schöpfungsbericht, heißt es ja, Gott schuf den Menschen in seinem Bild und dann als Mann und Frau schuf er sie, so heißt es auch in der neuen Einheitsübersetzung, er schuf er sie. Die Bibel in gerechter Sprache hat an der Stelle als männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen, als Übersetzung gewählt. Das heißt, hat die Gottesbezeichnung und das Pronomen er umspielt, also mit er, mit sie und nochmal mit Gott, sodass klar wird, an der Stelle ist die Vorstellung aufzubrechen, dass Gott einseitig männlich ist. Also solche Dinge, die Gerechtigkeit gegenüber Frauen, die im Text verdeckt werden, ist ein wichtiges Prinzip, also das Sichtbarmachen. Schwestern und Brüder ist zum Beispiel eine ganz wichtige Redewendung, die ja zum Glück auch in die neue Einheitsübersetzung Eingang finden konnte, aber eben auch Gerechtigkeit gegenüber antijüdischen Engführungen, sodass bestimmte Begriffe, die in der traditionellen Theologie auf die Verwerfung des Judentums hingedeutet wurden, bewusst vermieden werden. In dem Punkt gibt es übrigens auch in der neuen Einheitsübersetzung eine schöne Korrektur im Römerbrief, in diesem berühmten Abschnitt der Kapitel 9 bis 11, in dem Paulus ja eine Theologie Israels entwirft sozusagen, gibt es einen Satz im 11. Kapitel, in dem von der in der alten Sprachweise Verwerfung Israels die Rede ist. Da ist in der neuen Einheitsübersetzung das Wort Zurückweisung gewählt worden. Also ein Festhalten an dieser Aussage, aber in einer Sprache, die dann wesentlich offener ist.
Das sagt Professor Dr. Marie-Therese Wacker. Sie ist die Direktorin des Seminars für Exegese des Alten Testaments an der Uni Münster. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Peter.
Die Sendung Das Thema geht zu Ende. Hier gab es 2 Stunden zur neuen revidierten Einheitsübersetzung der Bibel, Interviews und Berichte. Mehr zur neuen Bibel finden Sie bei uns im Internet unter www.domradio.de. Verkaufsstart der Bibel ist am kommenden Dienstag. Ich bin Matthias Peter und sage Tschüss.